Der Sinn des Lebens. Über den Tod. Dreifaltigkeit. Zum Ende möchte ich noch einmal zusammenfassen, was in diesem Hörbuch veranschaulicht werden sollte. Unser Kosmos ist nicht nur massiv und in ständiger Veränderung, er wird auch seit Anbeginn der Zeit von Grundkräften der Natur regiert. Nicht bloß der Mensch, sondern das Leben als Ganzes macht nur einen Bruchteil der Existenzzeit unseres Universums aus. Aber wie zu Anfang gesagt, Sie können eine Maschine nicht verstehen, indem Sie nur einen Hebel oder ein Zahnrad ansehen. Wenn wir über den Sinn des Lebens reden, dürfen wir uns nicht nur auf den Menschen beziehen, sondern müssen an alle Lebensformen denken. Hierbei müssen wir in Betracht ziehen, dass die Art und Weise, wie sich das Leben entwickelt hat, recht zufällig war und sich an der natürlichen Auslese orientierte. Dabei ist das Leben eine Folge der Chemie und bewohnt diesen Kosmos nicht einfach, sondern ist ein Teil davon. Sie sind eine Kollektion aus biologischen, chemischen und physikalischen Reaktionen. Und das menschliche Gehirn ist hierbei die komplexeste Zusammensetzung dieser Reaktionen im bekannten Universum. Sie sind direkt verbunden mit der Umgebung, in der Sie gerade dieses Hörbuch hören, ein Teil der Partikel, die diesen Bereich des kosmischen Vakuums füllen. Der Mensch strebt seit jeher nach einem Sinn. Seine Suche findet sich in unseren Kulturen, seitdem es Aufzeichnungen gibt. Die älteste bekannte Geschichte der Welt, das Gilgamesch-Epos, endet damit, dass König Gilgamesch die Angst vor seiner Sterblichkeit überwindet, als er auf seine Stadt Uruk, eine der ersten Städte der Menschheit, hinunterblickt und stolz auf sein Werk ist. Denn auch wenn er stirbt, wird ihn dieses überleben. Er fand seinen Sinn in seiner Stadt. Uruk ist heute nur noch eine Ruine, doch seit 2009 leben mehr Menschen in Städten als in ländlichen Regionen. Hat also der Sinn, den Gilgamesch als einer der ersten Erbauer von Städten für sich gefunden hatte, nicht seine materielle Form überdauert? Darüber kann man diskutieren, doch für uns ist es womöglich irrelevant. Gilgamesch hat einen Sinn für sich selbst entdeckt, aber eben keinen universell gültigen. Das heißt aber nicht, dass Gilgamesch den universellen Sinn nicht trotzdem unwissentlich erfüllte. Worauf ich jedoch hinaus will, ist seine Motivation. Einen Sinn zu finden, um seine Angst vor der Sterblichkeit zu beenden. Um genau zu sein, handelt das Gilgamesch-Epos von der Suche nach der Unsterblichkeit. Erst als sich diese als unmöglich herausstellt, findet Gilgamesch einen Sinn. Wir haben es in diesem Hörbuch nicht adressiert, aber unsere Motivation bleibt unverändert. Wären Sie und ich unsterblich und die Entropie nur eine Geschichte, wäre die Sinnfrage für uns kaum relevant. Wir könnten uns später um sie kümmern oder bräuchten gar keinen Sinn. Wir suchen ihn, weil wir bemüht sind, unsere Vergänglichkeit zu verleugnen, zu vergessen, das Bewusstsein davon tief in unserem Inneren zu vergraben. Weil es wie ein böser kosmischer Witz wirkt, dass wir nach Jahrmilliarden der Bewusstlosigkeit ein Bewusstsein bilden, in der Lage sind, alles wahrzunehmen, noch so abstrakte Gedanken zu formen, nur damit es dann wieder nach dem kurzen Augenblick von weniger als einem Jahrhundert endet. Es ist nicht fair. Es ist grausam, dass uns dies passieren muss. Wir freuen uns, dass wir existieren, und doch hat uns dies erst ein Bewusstsein für die Nicht-Existenz gegeben. Und die Evolution schenkte uns auch die Angst vor dem Tod, nur um sicherzugehen, dass wir dieses Leben in dem Wissen, dass es trotzdem enden muss, genug schützen. Doch es gibt niemanden, auf den wir deswegen sauer sein können, niemanden, der unsere Frustration wahrnehmen kann, außer uns selbst. Schließlich sind wir die Wahrnehmung im Kosmos. Nach der Wissenschaft sind da nur wir, die Lebenden. Um uns herum das Material, aus dem wir gebaut sind. Also bleibt nur die Frage, warum wir hier sind. Denn eine Existenz, die nicht nur endet, sondern ohne Grund war, die schmerzt uns noch mehr. Der Literat und Philosoph Albert Camus vertrat mit seiner Idee des absurden Daseins die Ansicht, dass das Leben sinnlos sei. Menschen können also ihren Sinn, wie Gilgamesch, vielleicht in den Mauern von Städten finden. Aber es ist eben ein selbstgemachter Sinn. Dies, so Camus, sei eine Fluchtreaktion von uns, um der Angst vor dem Tod und der damit verbundenen Sinnlosigkeit zu entgehen. Möglicherweise würde Camus das Argument vorbringen, dass das Schreiben dieses Buches mein Versuch sei, diese Sinnlosigkeit auch für mich zu beenden. Dass ich mich in die Physik flüchtete, weil Religion und Philosophie mir nicht helfen würden. Aber Religion und Philosophie haben gemeinsam, dass sie noch nie klare, sichere Antworten über die Natur der Dinge gegeben haben. Immanuel Kant stellte das Kausalitätsprinzip auf, das besagt, dass unabhängig von der gelebten Erfahrung alles, was passiert, eine Ursache haben muss. Eine Aussage, die für die Newtonsche Mechanik ein perfektes Match war. Doch nachdem Heisenberg 1928 einem Freund die Unschärferelation erklärt hatte, stellte er fest: Ich glaube, ich habe Kant widerlegt. Wäre die Philosophie jemals darauf gekommen? Wie hätten die Verfasser religiöser Texte jemals auf schwarze Löcher kommen sollen? Selbst Albert Einstein hat deren Existenz geleugnet, weil dies nicht in sein religiöses Weltbild passte. Man muss weder Camus noch der Bibel noch dem Koran glauben. Aber wenn die Wissenschaft etwas gesichert feststellt, dann ist das keine Glaubensfrage, keine Denkschule. Und auf diese Weise muss ein Sinn des Lebens gefunden werden. Er muss, so gut es geht, wissenschaftlich belegt oder zumindest unterstützt werden. Und er muss regelmäßig angefochten und überprüft werden. Natürlich werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich schon mal die Frage gestellt haben, ob es denn nicht einfach keinen Sinn im Kosmos geben kann. Eine wissenschaftliche Suche ohne bisher klare Antwort widerlegt Camus schließlich nicht. Dazu möchte ich zwei Gedanken mit Ihnen teilen. Wenig überraschend glaube ich an die Existenz eines Sinnes. Dies folgt für mich aus der Tatsache, dass wir nach einem suchen. Außerhalb der Quantenphysik ergibt das Kausalitätsprinzip eben doch Sinn. Warum bin ich dazu veranlagt, einen Sinn finden zu wollen, wenn sowas überhaupt nicht existiert? Was wollen wir denn sonst geradezu instinktiv, dass es nicht wirklich gibt? Mir ist bewusst, dass ich einen starken Willen zum Leben habe, weil die Evolution ihn mir gegeben hat. Tiere, die leben wollen, haben in der Vergangenheit länger gelebt. Vielleicht neigen intelligente Wesen dazu, Zivilisationen zu bauen, weil die Evolution ihnen die Sinnfrage gebracht hat. Vielleicht funktioniert die Evolution nach dem Prinzip von Camus, weil die natürliche Auslese uns dies auf den Weg mitgegeben hat. Doch dann ist mein Einwand, dass es einen Sinn gibt, weil wir ja einen Sinn haben wollen, jetzt ja nur meine persönliche Glaubensfrage. Ich gebe Ihnen also eine bessere Begründung. Gehen Sie davon aus, dass es einen Sinn gibt, weil die Alternative ohnehin egal wäre. Als Lösung für den Menschen im Angesicht seiner existenziellen Krise schlug Camus die permanente Revolution vor. Der Mensch solle trotzdem jeden Morgen aufstehen, um in einer ewigen Revolution ohne glückliches Ende der Sinnlosigkeit entgegenzulachen. Das bedeutet natürlich, vor einem unsichtbaren Feind aufzugeben. Doch wäre meine Antwort viel besser, wenn ich Sie stattdessen damit zurückließe, dass Sie jeden Morgen aufstehen und darauf warten sollen, dass die Wissenschaft endlich eine Antwort findet? Im Gegensatz zu Camus habe ich zumindest ein Unterziel genannt, den Erhalt unserer Spezies durch ein Ausbreiten im Kosmos. Dennoch, ich möchte zum Abschluss dieses Hörbuches drei mögliche Arten eines Lebenssinns nennen, welche jeweils eine unterschiedliche Herangehensweise darstellen. Der simple Sinn. Wie in den zurückliegenden Minuten umfangreich beschrieben, wurden wir nicht dazu auserwählt, Menschen zu werden, sondern sind eine Mischung aus Mutationen der Urzellen, welche von der natürlichen Auslese geleitet wurden. Den Gedanken, dass wir das Produkt von 4,5 Milliarden Jahren biochemischer Arbeit sind, fand ich immer recht erhaben. Wie aber ebenfalls schon gesagt, legt dies nahe, dass ein Sinn des Lebens alle Lebensformen betreffen müsste. Nicht nur jeder Mensch, auch jeder Grashalm und jede Bakterie sollte in der Lage sein, ihn zu erfüllen. Daher nenne ich ihn auch den simplen Sinn. Und wenn die Evolution, welche nach der Entstehung des Lebens kam, nur eine logische Auslese ist, dann sollte man noch einen Schritt weitergehen. Der Sinn des Lebens muss der Grund gewesen sein, warum das Leben entstanden ist. Ganz direkt. Verankert in einem bestehenden Naturgesetz. Mit anderen Worten, das Leben und sein Sinn sind eine Folge der physikalischen Naturgesetze. Bisher hatten wir nur darüber gesprochen, dass das Leben eine Folge von chemischen Reaktionen ist. Eine Beschreibung, wie man sich dies vorstellen muss, erdachte sich 2014 der Physiker Jeremy England vom Massachusetts Institute of Technology. Seine Theorie unterstützt des Weiteren einen Punkt, welchen ich in diesem Hörbuch ebenfalls vertreten habe. Das Leben nicht unter den richtigen Bedingungen entstehen kann, sondern unter den richtigen Bedingungen entstehen muss. Wenn wir uns fragen wollen, was der Entstehungssinn für die frühesten Lebensformen war, so müssen wir uns überlegen, was Leben kann, was die Chemikaliensuppe, aus der es entstanden ist, nicht konnte. Und die Antwort liegt laut England in der Energie, genauer gesagt der Wärmeenergie. In seiner Theorie der dissipativen Anpassung argumentiert er, dass Lebensformen die Entropie in ihrer Umgebung steigern. Wie im Kapitel Zeit besprochen, würde dies laut dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik also bedeuten, dass wir die Dinge im Kosmos in ihre natürliche Entwicklungsrichtung beschleunigen. Denn der große Unterschied zwischen der Zelle und der Chemiesuppe, aus der sie entstanden ist, besteht darin, dass die Zelle zum Überleben Energie aufnehmen muss. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen jeden Tag essen, um zu überleben und natürlich diese Energie auch wieder zu nutzen, immer dann, wenn ihr Körper Arbeit verrichtet. Wie Sie wissen, geht Energie niemals verloren. Also was passiert mit dieser Energie? Sie wird als Körperwärme wieder ausgestoßen. Und das ist ganz spannend. Während die chemische Energie in ihrer Nahrung einen kompakten und geordneten Zustand hat, ist die Wärmeenergie, die sie ausstoßen, natürlich viel weniger greifbar. Außerdem stoßen sie diese nicht auf einmal aus, sondern verteilen sie auch in ihrem Alltag. Sie machen ihre Umgebung thermodynamisch unordentlicher und die Energie auch weniger nützlich. Lebensformen sind also Energieumwandler. Andersherum kann man auch sagen, wenn Materie das Potenzial hat, Energie effizient umzuwandeln, so wird sie lebendig. Vermutlich werden Sie nicht allzu viel über Ihren alltäglichen Energiehaushalt nachgedacht haben. Und das natürlich aus gutem Grund. Von dieser Entropiesteigerung in Ihrer Umgebung bekommen Sie zumeist äußerst wenig mit. Die Erde ist dadurch nicht ungeordneter geworden. Und hier liegt ein Knackpunkt dieser Idee. Sie gibt dem Leben einen festen physikalischen Sinn, welcher auch dessen Entstehung erklären würde. Aber es ist ein Sinn, der keinen Effekt hat. Wir leben in einem Ökosystem, welches sich dank der konstanten Energie der Sonne in einem gesunden Kreislauf befindet, solange die Menschen dies nicht zerstören. Noch dazu ist es ein Sinn, welcher so oder so irrelevant ist, da die Erde eh zerstört werden wird, egal ob sie Leben beherbergt. Aber von der reinen Herangehensweise ist Englands Theorie ideal. Sie geht ausschließlich von der Frage aus, welche physikalischen Prozesse wir vorantreiben können. Gravitation kann Sterne erschaffen, aber auch irrelevante Asteroiden. Die Thermodynamik schafft den Kältetod und unterwegs eben auch uns. Vermutlich könnte man argumentieren, dass wir die Aufgabe des Energieumwandlers sinnvoller durchzuführen vermögen, wenn wir uns im Kosmos ausbreiten würden, aber eine Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens wäre mit Blick auf diesen Sinn leicht anzufechten. Englands Idee wirft also auch die Frage auf, ob ein Sinn des Lebens nicht womöglich ein Entstehungsgrund ist, aber darüber hinaus zu irrelevant, als dass wir ihn gezielter umsetzen sollten. Das Leben als Beiprodukt der Thermodynamik. Wenn auch ernüchternd, ist das eine elegante Idee und zeigt uns einen Sinn, den wir eh erfüllen. Doch nicht jeder ist bereit, sich mit simplen Ideen zufrieden zu geben.